Hallo und herzlich willkommen zu Stadtradio. Mein Name ist Tim Perkut und wir sind endlich wieder auf Sendung und das erste Mal im Jahr 2026. Und heute auch wieder mit Bernd Kniel. Ich sage erstmal an der Stelle Hallo Bernd.
Hi.
Und an die Zuhörer frohes Neues, auch wenn wir schon fast Februar haben. Und heute ist unser Gast Thomas Holberg. Hallo.
Ja, guten Tag zusammen.
Kannst du mal ganz kurz sagen, warum wir dich eingeladen haben? Wir haben nämlich ein wichtiges Thema heute, wollen wir beleuchten, denn das muss ich auch noch dazu sagen, wir haben heute zwei Menschen, die hier sitzen an einem Tisch, die Lehrer sind und ich bin eben auch noch da. Das ist auch sehr schön. Thomas, ja, also okay. Da habe ich es schon vorweggenommen, du bist Lehrer gewesen.
Richtig. Also ich habe immer mehr wahrgenommen, dass Lehrkräfte einfach nicht mehr klarkommen mit vielen Dingen, die eigentlich unfassbar schief laufen. Und ich hatte gestern noch einen Anruf von einer Kollegin bekommen, die jetzt 2 Jahre nicht mehr im Dienst ist und immer noch, also wirklich öfters Albträume hat von dem, was ihr da widerfahren ist. Und das zeigt, also irgendwas läuft da schief und von daher ist es durchaus wichtig, solche Sachen mal aufzugreifen.
Entschuldigung, und da hast du also ein Buch geschrieben, über das wir nachher ganz ausführlich sprechen werden. Wir möchten ganz gerne so ein bisschen, wie wir das bei den anderen Folgen auch gemacht haben, mal unseren Gast etwas näher kennenlernen, dass du vielleicht mal so ein bisschen was zu deiner beruflichen Vita erzählen kannst, denn die ist ja auch nicht unbedingt mit normalen Maßstäben zu messen, mit Auslandsaufenthalt und so weiter und so weiter. Vielleicht kannst du ein ganz klein bisschen dazu sagen.
Ja, der Ausgangspunkt ist gewesen, nach der Wende, als die Wiedervereinigung stattgefunden hatte, ist ja überall massiv gespart worden, weil die Wiedervereinigung ja mehrere hundert Milliarden gekostet hat. Und da war also der Bildungsbereich, wie oft das so ist, eine Möglichkeit, Geld zu sparen. Das heißt, man hat fast keine Lehrer mehr eingestellt. Und nach dem Seminar hat man sich dann überlegt, sattel ich irgendwo um oder nehme ich eine andere Möglichkeit wahr?
Darf ich da gleich mal zwischenfragen, welche Fläche hast du studiert und für welches Lehramt?
Also ich habe Biologie und Sport studiert und gleichzeitig, also etwas später noch, in Chemie eine Ausbildung gemacht. Und von daher hatte ich eigentlich gedacht, dass ich damit gut unterkomme. Aber wenn von 100 Leuten nur 4 eine Stelle bekommen und das meistens nur mit Latein oder sowas, war die Chance eigentlich nicht da, also im Inland kurzfristig eine Stelle zu kriegen. Ne?
Und das war Studienverlauf für welche Schulart?
Sekundarstufe 1 und 2.
Okay.
Ja. Genau.
So, und dann also war ein Problem da, wo komme ich unter?
Genau, es wurde...
Entschuldigung, auch da, wenn ich mir das überlege mit der jetzigen Situation. Man sucht händeringend Lehrer in allen möglichen Bereichen, weiß nicht, wie man den Bedarf decken soll, greift dabei zu Maßnahmen, die mehr als zweifelhaft sind. Ich sage das mal so ganz frech und subjektiv. Und so lang ist das ja noch nicht her, dass man die Leute dann mehr oder weniger verprellt hat, jetzt sieht man zu, wo er unterkommt.
Richtig. Also es wurden massiv auch damals Lehrer gebraucht, aber man hat einfach nicht das Geld mobilisiert. Ne?
Also ich muss das mal kurz fragen. Entschuldigung, du kannst sofort deinen Gedankengang ausführlich uns hier erläutern. Von 100 Stellen wurden 4 genommen?
Oder
von
also 100 angenommen, ein Seminar hatte 100 Referendare, die danach ja eben halt eine Anstellung im Schuldienst suchen. Dann sind ungefähr 4 von denen untergekommen. Okay. Und das nur in den maximal hochgesuchten Fächern, also deswegen sagte ich auch Latein, das war, also da fehlten irgendwie immer wieder Leute, aber mit den normalen Fächern war man da ausgebotet. Ne?
Ja, und dann hast du einen Ausweg gesucht und sicherlich auch gefunden.
Genau, tatsächlich war es damals so, dass nach der Wiedervereinigung überhaupt in den anderen Ländern ebenfalls eine politische Wende stattgefunden hatte. Und ja, die ehemaligen Ostblockstaaten zum Beispiel sind ja unabhängig von der ehemaligen Sowjetunion geworden. Und da bahnten sich eben halt die Möglichkeiten an, dass Deutschland dort neue Kontakte knüpfen kann, wirtschaftlich und in anderer Weise. Und deswegen wurde es gefördert, dass also Lehrer, die dort arbeiten wollen, eben halt in Schulen unterkommen konnten. Und ich hatte mich eben halt dann auch beworben. Und also es wurden viele Kräfte gesucht, für egal ob für Rumänien, Bulgarien, Russland auch und so weiter. Gut, und das haben auch viele andere gemacht. Und es wurden damals, also in diesem Raum, über 2000 Kräfte tatsächlich eingestellt. Und man erfuhr halt vorher nicht, wo kommt man hin. Wenn man eben halt so eine Bewerbungsphase durch hatte, dann kam halt ein Vorschlag, den konnte man annehmen oder ablehnen. Mhm. Und ich hatte eben halt das Los mit Bulgarien gezogen und wusste jetzt damals nicht so viel über die Sachen, die dort anzutreffen sind. Aber ich habe dann mal zugesagt und 1994 bin ich dann eben halt auch zu dieser Stelle vermittelt worden.
Das waren befristete Zeitverträge, nehme ich an, auch dann mit der Aussicht, dann kann man die Leute ja wunderbar mit locken, wenn du das machst und kommst zurück, dann bekommst du auch bei uns eine Stelle.
So war es leider nicht. Ja. Das Minimum der Anstellungszeit war 2 Jahre, konnte man auf 6 Jahre ausdehnen, je nachdem, wie es dann lief. Und von daher bin ich die Stelle einfach mal angetreten. Ich bin an diesem Sprachengymnasium untergekommen in Lovitz, weil damals ein Kollege, der schon vorher da war aus Deutschland, irgendwie ein Problem hatte. Es gab da einen schweren Unfall, bei dem im Winter von ihm eine Frau umgefahren wurde, ohne dass er Schuld hatte, weil die plötzlich auf die Straße rannte. Die war auch geistig verwirrt, es war Winter und der Bus hatte das verdeckt. So, dann ist sie halt gestorben und dann das ist ein ehemaliger kommunistischer Staat gewesen, wo eben halt, mit Menschen aus dem Ausland schnell Schwierigkeiten kriegen, wenn irgendwas passiert. Und ja, da musste man sich einsetzen, dass der also in einer Nacht- und Nebelaktion irgendwie außer Landes gebracht werden konnte. Ja, und diese Stelle war dann frei. Die habe ich da bekommen.
Das ist auch, weiß ich nicht, eine seltene Situation. Dann 2 Jahre warst du dann da?
Nein, ich war dann tatsächlich die längstmögliche Zeit da. Es ist übrigens interessant, warum begrenzt man das dann auf 6 Jahre, wenn man vielleicht noch bleiben wollte, ne? Mhm. So, und da gibt es den sogenannten Begriff Verbuschungseffekt. Also wenn man jetzt an einen Busch in Afrika denkt, daher leitet sich das ab. Also das bedeutet, man kommt zum Beispiel als eine Person aus Deutschland mit bestimmten, ich sag mal so, charakterlichen Eigenschaften. Damals wurde noch über Deutsche gesagt, was sie verinnerlicht haben: Pünktlichkeit, Verlässlichkeit, Genauigkeit. Es hat sich ein bisschen geändert, sage ich jetzt mal so, aber es gab diese Zeiten, wo man sich eigentlich darauf verlassen kann, wenn man eben halt aus Deutschland irgendwelche Personen irgendwohin geschickt hatte. Und aber, wenn man jetzt eine Zeit im Ausland ist, egal wo, dann übernimmt man immer mehr Gepflogenheiten, die man dort antrifft. Und wenn es ein Land ist, wo halt nicht Pünktlichkeit, nicht Genauigkeit, nicht Zuverlässigkeit im Vordergrund stehen, könnte es sein, dass das eben halt abfärbt. Ne?
Aber da würde ich mich gerne mal einhaken. Was hast du denn aus der Zeit Positives mitnehmen können?
Ja, können wir ja gleich noch dazu kommen. Ne? Ich wollte nur sagen, deswegen war das auf 6 Jahre begrenzt. Ne? Ja. Und danach musste ich halt tatsächlich auch zurück. Ne?
Du warst dann an bulgarischen Schulen tätig und hast Deutsch unterrichtet? Oder
also auf muss man sich Deutsch, das vorstellen? Das war so halt dieses Konzept, dass die Fachlehrer eingestellt haben. Also ich habe dann ja Biologie und Chemie unterrichtet, aber eben halt auf Deutsch. Und wo ich dann gewesen bin, das war halt ein Sprachengymnasium, die halt mit Deutschland schon, also damals mit der DDR, eng verbunden waren und ja, eben halt das Bestmögliche erreichen wollten, auch ihr Klientel auf Deutsch hin auszurichten. Und früher hatten sie eben halt aus der DDR Lehrer, Lehrerinnen gehabt und diesmal eben aus dem neuen Deutschland. Ne? Mhm.
Und wie viele Sprachen kannst du dann sprechen, wenn ich das nochmal eben einhaken?
Also ich habe Bulgarisch sprechen gelernt. Also, okay, okay. Und, aber damals natürlich, in der Anfangszeit, ging das natürlich noch nicht. Ne? Das kann man sich nur langsam aneignen. Ist ja eine slawische Sprache und extrem anders. Auch die Schriftzeichen sind ja was ganz anderes. Und da musste man sich erstmal so ein bisschen reinknien.
Das war dann auf 6 Jahre begrenzt.
Genau, richtig.
Und dann bist du nach 6 Jahren zurückgekommen,
ja,
nach Deutschland. Wie ist das mit deiner beruflichen Laufbahn dann gewesen?
Ja, ich bin dann durch ein ganz normales Bewerbungsverfahren dann in Hagen an eine Schule gekommen, eine Realschule. Und dann erstmal große Unterschiede festgestellt. An dem Sprachengymnasium in Lovetsch war es so, dass dort die Schüler aus sehr guten Elternhäusern kamen und die alle ein Benehmen hatten, wovon man nur träumen kann. Ich sage jetzt mal ein Beispiel, es war keine Aufsicht nötig, in der ganzen Schule nicht, da hat keiner was getan. Und wenn man irgendwo auch während der Pause durch die Flure geht, hat man nicht gehört, ob irgendwer in den Klassen sind, obwohl die voll waren. Die haben alle mit so respektvollem Umgang sich verhalten, das war phänomenal. Und das war in Hagen dann schon anders.
Ein bisschen anders. Wir reden dann jetzt von den Nullern. Sind wir dann in den Nullerjahren?
Jetzt sind wir, ich bin dann wieder hier zurückgekommen, 2000.
Ja, genau, okay.
Richtig,
okay.
Ja. Es war hier eben halt dann doch so, dass die Mischung im Schülerbereich doch sehr, sehr, sehr heterogen war. Und damit musste man erstmal klarkommen, dass die irgendwie doch eben halt mit Unterricht dann so fokussiert werden können, dass es halt läuft.
Und das war auch dann auch sofort eine Realschule, an
genau,
die du gekommen bist?
Ja.
Ja. Okay.
Aber wenn du das jetzt vergleichen kannst, also 2023 bist du in den Ruhestand gegangen,
ja,
und 2000 hast du dort begonnen,
ja,
war es dann in den Anfängen ruhiger als dann zum Ende hin?
Also wenn man ein vernünftiges Konzept entwickelt, ja, kann man an Schulen, wo auch heterogene Schüler vorkommen, eigentlich gut klarkommen. Und das war dann auch möglich. Es hat sich dann krass geändert ab den Jahren 2015, 16, 17, wo halt dann durch politische Entscheidungen Inklusion, scheinbare Inklusion und Integration, auch scheinbare Integration, an den Schulen eingesetzt wurde. Das bedeutet, man hat dann Schüler, die Defizite hatte, die vorher Betreuung besaßen in Förderschulen, hat man zu uns geschickt, ohne diese Betreuung. Und Integration heißt, dass man eben halt Schüler, die eben halt durch die Migration hier sind und Probleme haben mit Sprache und so weiter, auch mit anderen Einstellungen, dass die eigentlich ja auch mit einem Konzept in die Schulen kommen sollten. Ich sage jetzt zum Beispiel erst im Vorlauf eine Sprachschulung und so weiter und so fort, hat man aber alles nicht so gemacht, wie man es versprochen hatte. Die kamen alle direkt zu den Schulen und dadurch begannen extreme Probleme, je mehr das sich verschärfte, dass immer mehr diese Persönlichkeiten an den Schulen waren. Ne?
Also würdest du sagen, da waren auch die sprachlichen Barrieren erstmal auch?
So. Absolut. Ich habe Schüler bekommen, die hatten vorher nicht ein Wort Deutsch gesprochen. Die hat man einfach in die Klassen gesteckt. Und das kann nicht funktionieren. Ne?
Das heißt, wie viele Schülerinnen und Schüler sind dann dazugestoßen? Wenn man jetzt, Klassengröße ist meistens, glaube ich, 28. Ne?
Ja, richtig.
Also waren das dann auch mehr Schüler in einer Klasse? Das heißt, also reden wir davon 34, 35? Ja.
Also das ist eben halt von Jahr zu Jahr, eben halt ist der Anteil immer größer geworden.
Aber das muss man doch sehen. Also ich meine jetzt ja, nicht euch als Lehrer, das muss man genau, doch sehen von einer Bundesregierung oder Landesregierung.
Ja.
Ja, in dem Fall muss man fairerweise sagen von der Landesregierung. Ja, Landesregierung. Wir haben ein föderales Bildungssystem in Deutschland, da sind die einzelnen Länder für verantwortlich. Was ja auch häufig teilweise aus berechtigten Gründen mehr als kritisiert wird.
Ja, ja, absolut, natürlich. Also ich sage jetzt mal, ich sage nur einen beispielhaften Extremfall. Gegenüber von uns war eine andere Schule. Das ist eine Hauptschule gewesen und die haben zum Beispiel mal einen kompletten Schülersatz mit 20, 25 Personen aufgenommen, die sogar noch nie im Ausland vorher eine Schule besucht hatten. Das ist der Wahnsinn, ne? Wenn man darüber nachdenkt, wer das wie managen soll. Ne? Also
da fällt mir der Spruch ein, gut gedacht, aber sauschlecht gemacht.
Absolut, ja. Ich möchte dazu noch erwähnen, ich war vorher bei den Personalversammlungen, die jedes Jahr stattfinden, immer auch mit dabei, wo eben halt schon 2015 eben halt die Probleme mit der nicht gelingenden Inklusion und Integration voll zur Sprache kamen, wo also schon Lehrer damals berichtet haben vor der Versammlung, wo also die Personalvertreter da waren, wo auch Politiker dabei waren, die dann gesagt haben, das, was ihr versprochen habt, das wird gar nicht umgesetzt. So, und ich sage jetzt mal nur ein Beispiel aus der, in den Medien wird ja das ein oder andere immerhin ja schon berichtet. 2015 wurde schon geschrieben, dass von den versprochenen Sonderpädagogen 7.000 nur in Nordrhein-Westfalen nicht da waren, ne? 7.000. Also von daher, es wurde damals von der Politik viel versprochen.
Und aber woran, ich verstehe das immer nicht. Also ich muss da immer einer auch, aber woran liegt das, also wenn, da schreit jetzt einer, hallo, wir brauchen Sonderpädagogen.
Ja.
Und dann wird das einfach ignoriert oder nicht zugehört oder
wegdiskutiert. Sag aber so, wegdiskutiert. Es war ja die Idee, eine sagen wir mal, sehr utopische Idee, dass man eben halt Schüler, die eben halt Defizite haben, also für Inklusion eben halt die entsprechenden Fälle sind, dass man die aus den Förderschulen rausholt, wo sie ideal betreut wurden und in die normalen Schulen integriert. Das sollte mehr Gerechtigkeit verwirklichen. Ne? Also von wegen gibt es das Argument von bestimmten politischen Vertretern, das wäre ja diskriminierend, wenn eben halt Schüler aufgrund ihrer Behinderungen oder Defizite halt aussortiert sind. Deswegen wäre es eben halt das Ziel, diese eben in Normalschulen zu integrieren. Das ist absolut zu begrüßen, wenn das mit den Voraussetzungen geschieht, die man dafür herstellen muss. Ne? So, aber man hat eben halt das nicht Schritt für Schritt gemacht, sodass es gelingen kann, sondern direkt, komplett wollte man das ganze Schulsystem umstülpen.
Also da reden wir jetzt von Monaten, die das dann so
richtig, genau,
gemacht worden ist.
Absolut, okay. Ja.
Krass.
Ja. Und das ist mit Sicherheit, wenn man eins und eins zusammenzählen kann, eine Aktion, die langfristig angelegt sein muss.
Ja, das, genau.
Das geht aus vielen, vielen Gründen einfach gar nicht. Es fehlt das Personal, es fehlt die räumliche Ausstattung, es fehlt eigentlich an allem, um das vernünftig durchsetzen zu können. Und da, wie Thomas gerade gesagt hat, das hat man dann mit der berühmt-berüchtigten Holzhammer-Methode gemacht. Ihr macht das jetzt, zack, ohne Rücksicht auf Verluste, vor allen Dingen ohne Rücksicht auf Verluste bei den Betroffenen, bei den Kindern und natürlich auch bei den Lehrern.
Ändert sich denn jetzt irgendwas in den letzten, hat sich da irgendwas, ich habe da leider jetzt keine Einsicht,
ja,
in den letzten, ja?
Nein, es ändert sich nicht.
Ach so, ich hatte Hoffnung, Thomas.
Ich will jetzt mal ein ganz übles Beispiel nennen. Ich sag mal so, wenn ein Schiff am Sinken ist und wir können nicht mehr von was anderem reden, dann gehen die Verantwortlichen nicht dazu über, etwas zu korrigieren, sondern wenn das System ja, man will ja offiziell etwas Gutes erreicht haben oder man will ja für etwas Gutes stehen und man will dann nicht zugeben, dass man sogar das Gegenteil erreicht hat. Nein, dann fängt man an, auf politischer Ebene Dinge gut zu reden, also zu lügen oder sogar Fakten zu fälschen. Das habe ich alles persönlich miterlebt, deswegen kann ich das hier auch so von mir geben. Es gibt auch genug Quellen, wo man sowas nachlesen kann. Und ich sage jetzt mal das Beispiel für eine Schule, bei der ich war, wo 30 Inklusionsschüler gewesen sind und 0 Sonderpädagogen. So, das kann sich keiner vorstellen, was Sonderpädagogen eigentlich leisten müssen. Die haben ja ein eigenes Studium, eine eigene Fachausbildung. Die sind Experten für Probleme, die kranke Kinder haben. Es sind ja viele kranke Kinder dabei, ne? Die haben Störungen. Die haben psychische Probleme, die man sich gar nicht vorstellen kann. Die können von jetzt auf gleich Herzrasen kriegen, die Klasse aus der Klasse rennen und alles Mögliche. Die stehen unter Medikamenten, damit muss man sich auskennen. Damit muss man in Sonderzeiten sich damit beschäftigen. Und deswegen sind ja Sonderpädagogen nötig, weil die halt diese individuelle Betreuung auch mit Kliniken...
Das muss ich einmal klein, ja, einmal einhaken. Das hieße, dass also ein Lehrer müsste stehen... Ist ja klar, braucht man ja. Und noch einen zusätzlichen Sonder.
Mindestens.
Also besser zwei.
Was machst du, wenn du mehrere Fehler hast?
Ja, was wäre denn die Wunschvorstellung? Wir hätten jetzt ein Deutschland, wo man sagen könnte, wir hätten jetzt alle.
Also ich sag mal frei. So, auf den Förderschulen war die komplette Betreuung jeden Tag zu jeder Zeit da. Dieses, okay, hat man ja sowieso schon reduziert. Ne?
Ja.
Das heißt, angenommen, ich bestücke jetzt eine Schule mit 30 Schülern mit Inklusion, dann wurde dann vielleicht ein Anteil von 3 oder 4 Sonderpädagogen, möglicherweise, ich kenne da nicht die exakte Zahl, ne? Aber das wurde alles schon runtergebrochen, weil man ja wusste, wir können es eh nicht bezahlen. Ne? Wir können es nicht bezahlen. Ne? Die 2015 gab es eine Kostenschätzung, dass dieses System schon in der ersten Zeit über 1 Milliarde kosten würde. Das wollen die ja nicht bezahlen in der Politik. Ne? Es gibt Wunschvorstellungen, wir haben eine Idee, ja, aber sie ist nicht bezahlbar, wir machen es trotzdem. Ne?
Also, aber wir haben so viele Themen in Deutschland, ja, die sehr öffentlichkeitswirksam veranstaltet werden. Ja. Aber Bildung ist ja das Wichtigste, auch ein sehr wichtiges Thema. Vielleicht nicht das allerwichtigste, aber schon eines der wichtigen Themen. Ja, warum wird das so unter den Teppich gekehrt?
Das ist eben halt nur der Schein für die Politik. Es ist nicht die Wahrheit. Ich will dazu einen Grund erklären. Also es gibt ja dieses Amt Bundesbildungsministerin. Ne? Ja. Das ist halt dann nicht die Ministerin eines Bundeslandes, sondern des ganzen Landes. Ne? So, und da haben wir jetzt eine neue bekommen, ja, seit letztem Jahr. Das ist Frau Prien. Die nennt sich also Bundesbildungsministerin. Ich habe einiges verfolgt, ihre Interviews und so weiter und so fort. Und es gibt dann diesen Begriff, wo man erstmal anfängt, so ein bisschen zu überlegen, was heißt das eigentlich? Sie wurde gleichzeitig genannt Superministerin. Das hört sich ganz toll an, ne? Aber was steckt dahinter? Sie ist nämlich nicht nur Bundesministerin für Bildung, sondern auch für Familie, Jugend und Senioren und Frauen. Das bedeutet, dieses Land hat überhaupt kein Interesse, an einer obersten Stelle eine Person zu haben, die sich wirklich um das lange brenzliche Thema Bildung kümmert. Die hat das eben halt quasi, ich sag jetzt mal, als Nebenfach. Und das ist eben halt ein ganz schlechtes Zeichen, ob Bildung hier ernst genommen wird oder nicht.
Aber die Lehrer laufen doch auch Sturm. Ich habe da mal eine Sendung gesehen, Markus Lanz.
Ja.
Da war auch eine Lehrerin zu Gast.
Richtig.
Die gesagt hat, das geht so nicht weiter. Ich weiß nicht, wie das in den nächsten Jahren aussieht. Ich bin gerne Lehrerin, aber ich weiß auch nicht mehr, wie lange.
Genau. Die Sendung habe ich auch gesehen. Und da hat sich eine Direktorin gewagt, tatsächlich, was eigentlich Beamte im Schuldienst sich nicht trauen, weil sie dienstverpflichtet sind, keine problematischen Dinge zu veröffentlichen, ne? In Wort und Bild oder wie auch immer. So, aber weil es da wirklich mit Gewalt, mit Mobbing und so weiter völlig aus dem Ruder gelaufen ist, ist sie zu einem Thema bei Lanz eingeladen gewesen, mit Frau Prien auch dabei. Die hat sich da einiges anhören müssen. Und dann war eben halt für mich das große Problem, dass Frau Prien keine Lösungen hatte. Und das ist eben halt nicht akzeptabel, weil es Lösungen gibt, die aber in Angriff genommen werden müssen.
Hat sie denn vorher in irgendeiner Lehranstalt oder sogar unterrichtet? Also Frau Prien,
also,
ich weiß leider nichts über die Vita. Das würde mich interessieren, weil ich finde immer wichtig, dass man, wenn man so einen Posten ja hat, auch im Thema ist.
Sie war auch vorher Kultusministerin.
Schleswig-Holstein, ja.
Genau, ja. Mhm. Genau, und hat da aber auch schon die Probleme nicht wirklich in den Griff bekommen. Warum sie dann trotzdem dann befördert wurde, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es so, man kann verschiedene Dinge steuern, wenn man Vorschriften wieder ändert. Ich sage jetzt mal ein einziges Beispiel. Angenommen, ich habe jetzt mit Schülern zu tun, die komplett aus dem Ruder laufen. Auch im Unterricht. Das passiert ja auch im Unterricht. Ne? Beleidigungen, Klauen, Zerstörungen. So, dann haben heute die Lehrkräfte nicht die Möglichkeit, diese Schüler rauszuschicken. Es ist aber möglich und nötig, dass es eben halt Sonderräume geben muss, wo auch eine Person sein muss.
Moment, ich muss einhaken. Entschuldigung, du behalt immer deinen Gedankengang. Die sind sehr interessant. Angenommen, ich bin jetzt ein schwieriger Schüler. Mhm. Darf der Lehrer mich nicht aus dem Klassenraum
entfernen? Nein, du hast die Aufsichtspflicht.
Das ist aber das, also gab es das, also meine ich doch auch mal eine Zeit, da gab es das doch noch, ne? Oder? Ne, war nie so?
Das ist immer ein
ich kann mich aber erinnern, dass ich mal einmal
du
musst,
du warst ja ein ganz besonders schwieriger Fall.
Aber das war doch, gab es da nicht mal eine Zeit? Oder?
Es gibt halt die gesetzliche Grundlage, dass der Schüler jede Sekunde unter Aufsicht sein muss. Also man kann ihn nicht einfach vor die Tür schicken und so weiter. Was da teilweise dann trotzdem gemacht wird, ist eine andere Sache. Aber im Grunde darf man keinen Schüler einfach wegschicken. Ne?
Okay. Vielleicht mal ganz kurz eben zu der Vita von Karin Prien. Ich habe gerade mal gegoogelt. Die hat nach dem Abitur Rechtswissenschaften studiert. Mhm. Rechts- und Politikwissenschaften studiert. Ja. Also mit dem Lehramt, weiß ich nicht, geht hieraus nicht hervor, ob sie da irgendwann mal mit in Berührung gekommen ist.
Das ist in der Hinsicht interessant, weil ja an den Schulen oft das Grundgesetz gar nicht mehr durchgesetzt wird, ne? Das bedeutet, alles, was mit Beleidigungen, mit Schlägereien zu tun hat, ist ja gegen, verletzt ja die menschliche Würde. Ne? Und da hat der Staat eigentlich sich ja verpflichtet.
Aber sehr gut, dass er das mal so sagt, das stimmt. Also Grundgesetz wird da mit Füßen getreten. Das
genau, so. Und deswegen sagte ich auch, es sind Dinge möglich und nötig, die geschehen müssen. Es muss einen extra Raum geben, wo eine Person, das reicht, eine Person für die ganze Schule, ne? die halt da ist, und dann im Notfall eben halt solche Schüler entgegennehmen muss. Und zwar mit einem Programm, mit einem Erziehungsprogramm. Ne? Du kannst es ganz schnell festlegen, um welches Problem geht es. Ne? Das kann auch religiöses Mobbing sein und so weiter und so fort. Und da muss man eben halt an einem Thema arbeiten und bitteschön eine Prüfung ablegen. Ne? Das geschieht alles überhaupt nicht. Die Schüler bleiben in den Klassen, machen einfach weiter, weil der Lehrer ja, wenn du mehrere solche Fälle hast, das läuft ja aus dem Ruder. Ne? Also ich kenne Fälle, da ging gar nichts mehr. Und von daher ist es eben halt nötig, dass solche Sachen eingerichtet werden. Und dass das Personal fehlen soll, stimmt ja auch nicht. Es ist nur so, es wurde immer gespart. Ich kann als Beispiel sagen, als eine meiner Schule das erste Mal halt so einen Sonderraum mit einer Besetzung forderte, wurde das auch durchaus vom Schulamt eingesehen, dass das ja nötig ist. Aber dann sagt man uns, ja, da müssen wir ihnen aber eine Lehrerstelle wegnehmen. Also das muss man sich ja vorstellen. Man sagt dann, es soll dann weniger Deutsch unterrichtet werden oder weniger Mathe. Dann kriegt ihr einen Betreuer für diesen Raum. Und das ist alles nur eine Geldschneiderei, das Personal gäbe es. Es gibt auch andere Quellen für das Personal, die sogar gar nichts kosten, aber da kommen wir vielleicht später noch zu.
Ich hätte eine Frage noch, bevor, also das ist ja sehr aktuell, da geht es um Australien, müssen die Schülerinnen und Schüler ja ihr Smartphone richtig abgeben. Ja. Wie findest du diese Idee?
Also ich kenne Fälle und es reicht, wenn das nur ein, zwei, drei Schüler machen, wo das Smartphone einfach als Waffe dient. Also ein Kollege von mir ist Schulleiter in Hamm. So, und die hatten zum Beispiel, das sind alles nur Beispiele, ne? Das sind ja nur Facetten eines ganzen Problems. Da haben halt die Schüler, die problematischen Schüler, absichtlich Schlägereien angefangen und per Handy aufgenommen und alles hochgeladen, ne? Egal auf welche Kanäle, TikTok und wie sie alle heißen. So dass sie damit Aufsehen erregt haben. Und die Folgen sind ja dramatisch, ne? Verletzungen, Stress mit Eltern, Aufstände und so weiter und so fort. Und eigentlich ist es so, dass das mit den Handys eben halt nicht einfach den Schülern ja weggenommen werden kann, ne? Und da musste eine Lösung gefunden werden. Und die haben dann in einer Wahnsinnsaktion, und das ist ja das Schlimme, das kostet alles hunderte Stunden von Zeit, das alles zu managen. Es laufen ja viele andere Dinge schief, die du alle mit Zeit, die gar nicht da ist, regeln musst. So, die haben dann alle Eltern kontaktiert, um dann darum zu bitten, dass die Schüler ihre Handys vor dem Unterricht abgeben müssen. Ein Riesenaufwand, der sich in dem Fall aber gelohnt hat, weil etwa 97% der Eltern das eingesehen und zugesagt haben. Und
verbessert sich dann auch die Qualität des Unterrichts?
Ja, aber hundertprozentig. Das ist sowieso, das kann überhaupt nicht abgestritten werden, wer sich damit beschäftigt. Es gibt ja absolut eindeutige Untersuchungen, dass wenn das Handy nur in der Nähe ist, die Gedanken schon abschweifen. Also kein Mensch, der ein bisschen Verstand hat, kann es befürworten, wenn es um Bildung in Schule geht. dass ein Handy in der Tasche sein kann. Das ist absolut kontraproduktiv.
Glaubst du, dass das in Deutschland dann auch bald der Fall sein wird?
Ich weiß, dass bestimmte Schulen das auch umgesetzt haben, in eigener Entscheidung.
Ja.
Und das ist ganz einfach. Du machst
also als Schule darfst du das auch selbst entscheiden. Da brauchst du
nicht jetzt. Da können Entscheidungen getroffen werden.
Mit in Mitarbeit, in Zustimmung der Eltern. Das ist immer eine ganz wichtige Sache.
Du musst
immer
die Eltern noch
mit einbeziehen. Du musst die Eltern mit ins Boot holen. Du kannst nicht als Schulleitung oder als Lehrerkonferenz entscheiden, wir machen das so. Wenn die Eltern das nicht wollen, hast du keine Chance.
Okay.
Genau.
Aber ich frage das deshalb nach, damit die Zuhörer da auch
Bescheid wissen. Genau. Aber wenn halt der Beschluss der Schule so lautet, schließen sich natürlich die Schüler eigentlich an. Ne? Und es geht ja auch einfach, ich kenne auch solche Schulen, die haben dann ein Handy-Schließfach. Ne? Ja gut, dann muss das eben halt installiert werden. Ne? Hat jeder seinen Schlüssel, ne? Und vor dem Unterricht kommt es rein und nach dem Unterricht raus. Ne? Genau.
Wobei dann immer noch das Problem besteht, kannst du das hundertprozentig kontrollieren? Na, oder wie verhältst du dich, was passiert, wenn ein Schüler sagt, interessiert mich doch gar nicht, ich stecke das hier in die Tasche, sieht eh keiner und nimmst mir den Unterricht. Wie verhält man sich dann? Aber das sind dann Dinge, die man dann vor Ort klären muss.
Genau, ja. Es muss ja ein Regelwerk geben und ein Werk für Konsequenzen. Ne? Und ja,
wobei das mit den Konsequenzen fast noch wichtiger ist als das Regelwerk.
Genau.
Was ist das tollste Regelwerk, wenn die entsprechenden Konsequenzen fehlen? Ne?
Aber du hast ja auch Lösungen, das weiß ich ja aus Vorgesprächen mit dir.
Ja.
Wie sehe denn deine Wunschvorstellung aus für die Zukunft?
Vielleicht sollte man jetzt mal eben den Bogen schlagen, dann haben wir wunderbar einen Anknüpfungspunkt zu deinem Buch.
Ja.
Du hast ein Buch geschrieben, Contra dem Ministerium.
Ja, das ist, sagen wir mal, ein Blog.
Ein Blog.
Im Web, ja.
Ja. Desaster an tausenden Schulen,
ja.
Mehr als Staatsversagen,
Contra
dem Ministerium.
Genau.
Das sind natürlich, ich sag mal so, Hammer-Headlines.
Ja, ich will nur ein Beispiel dazu sagen. Es darf eigentlich einer nicht Kultusminister sein, der zum Beispiel Folgendes macht. In Hessen haben ja 41 Schulen sich gewagt, eine Überlastungsanzeige zu unterschreiben, ja?
So. Eine Überlastungsanzeige gegen den Kultusminister?
Genau.
Oder gegen den Dienstherrn, also das Land, ne?
Dienstherrn, so, ja.
Also die sind überlastet, das heißt das jetzt
einfach. Komplett überlastet durch Inklusion, Integration und so weiter.
Okay.
So, und es sind ja nicht nur diese 41 Schulen, es sind die, die sich gewagt haben, das zu tun, ne? So, und die haben zum Glück mal auch die Presse eingeladen, die Medien. Es gibt mehrere Videos davon, wo halt klargestellt wird, wir können das nicht leisten. Ne? Und die Schüler, die eben halt Defizite haben, fallen runter. Ne? Die lernen nicht und sie rasten auch aus und alles Mögliche. Ne? Und du wolltest das sagen?
Ja, man muss vielleicht da jetzt auch noch dazwischen schieben. Das hört sich immer so an, die armen Lehrer. Aber erstens sind das ja nun Fakten und überprüfbare Tatsachen, was da gesagt wird. Und Thomas, was du gerade gesagt hast, ist mindestens genauso wichtig, auch wenn man das vielleicht auf den ersten Blick nicht sieht. Mindestens genauso leidtragend und mit Zukunftsperspektiven sogar noch viel schlimmer sind die Kinder, die Schüler, Schülerinnen, die unter den Umständen leiden und nie wieder richtig die Kurve kriegen. Wie soll da was funktionieren? Ja. Wenn das im Unterricht schon nicht klappt, ich habe ja vorhin gesagt, Ausstattung und Räumlichkeiten und Personal und.
Also da ist die Qualität jetzt unterirdisch, dann ist man frustriert als Schüler. Es gibt ja auch Schüler, die wollen ja lernen.
Dann
kriegen die keinen Ausbildungsplatz, weil die Noten natürlich dann dementsprechend sind. Das ist ja eine Kette, dann gut Nacht, Johanna. Eine
Teufelsspirale ist das, ja.
Ich wollte noch mal sagen, bezüglich Kultusminister, ne? Komplett inakzeptabel, wer an solcher Position Folgendes macht. Das heißt, die Kolleginnen haben ja auch dann Auftritte draußen gehabt und demonstriert und protestiert und eben halt das Kultusministerium quasi um eine Antwort herausgefordert. Ne? Der soll mal Stellung nehmen. Ne? So, aber er hat erstmal keine Stellung genommen und an einer anderen Stelle, wo dann die Presse zugegen war, hat er sich dann doch zu diesem Thema geäußert und hat dann behauptet, so und jetzt muss man vorher wissen, es fehlen ja nicht nur Sonderpädagogen, es fehlen nicht nur Schulbegleiter, Es fehlen ja auch außerdem durch dieses unfassbare Fiasko mittlerweile in Hessen allein über 10.000 normale Lehrkräfte. Die sind ja schon alle weg, ne? Weil sie es nicht aushalten. So, und dann hat der zu dieser Problematik gesagt, Besetzung der Schulen mit Schulpersonal, hat der gesagt, ich kann nur von meiner Seite aus sagen, wir sind sehr gut besetzt. Das sagt der in der Presse. Es ist unfassbar und das sind Leute, die kann kein Mensch mehr gebrauchen, ne?
Aber da muss man doch den Medien auf den Vorwurf nachmachen, warum haken die da nicht nach und überprüfen den Wahrheitsgehalt einer solchen Aussage?
Vor allem, warum wird diese Person nicht angegangen von den Medien, ne? Eine Lüge zu behaupten, die überhaupt nicht mehr akzeptabel ist, ne? Vor allem, weil er so verhindert, dass etwas verbessert werden soll. Weil du kannst ja nur etwas verbessern, wenn Mängel festgestellt wurden und zugegeben werden, ne? Tun sie alle nicht, ne? So, und da wollte ich nochmal auf den Fall kommen, den ich eben halt an meiner Schule erlebt habe, an einer meiner Schulen, wo 30 Inklusionsschüler sind, ohne Sonderpädagogen. Wir haben auch eine Art Brandbrief geschrieben. Die Rektoren waren überfordert, da irgendetwas zu tun. Und dann ist eben halt vom Schulamt eine Person, eine Dezernentin gekommen, hat natürlich auch jede Hilfe quasi nicht geben können oder nicht wollen. So, und das Einzige, was man dann, und das war auch in Hessen der Fall, das ist allen Lehrern, die also persönlichen Kontakt mit höher gestellten Personen im Schulamt oder in der Bezirksregierung bekommen, dann wird versucht, diese Schuld, dass jemand nicht klarkommt, persönlich auf diese Person zu münzen. Dann heißt es zum Beispiel, machen Sie doch bitte Fortbildungen. Mhm. Als ob das was ändert an dem System. Wenn Schüler individuelle Betreuung brauchen, hilft das überhaupt nicht, dass ich eine Fortbildung mache. Ne? Zumal die ganzen Aufgaben, die ein Sonderpädagoge hat, die können damit ja nicht abgedeckt werden. So, ich wollte nur sagen, diese Schule mit 30 Inklusionsschülern und 0 Sonderpädagogen ist ja eigentlich gar nicht zulässig. Ne? Nicht nur, dass es unfassbare Missstände gab, nein, sie hätte ja eigentlich muss man so eine Schule schließen, sage ich jetzt einfach mal so, ne? Weil es wird gegen alles Mögliche verstoßen, was ein schulischer Betrieb eigentlich braucht. So, diese Person vom Schulamt hat sich aber belegt, was tue ich, damit diese Schule aus dem Fokus kommt, ne? Denn es brannte ja, und das kriegen ja auch andere Leute mit, was da los ist, ne? Ich sag mal so, wenn zum Beispiel an jeder Toilettentür, in jedem Flur ein Schild steht, wegen ständigem Vandalismus geschlossen, dann brauche ich gar nicht mehr erzählen, was alles los war, ne? Da war keine Toilette mehr auf, wenn da irgendwie Feuerlöscher reingerammt werden und sonst was oder Überschwemmungen gemacht werden. Also es war nur noch im Keller das WC auf, ne? Das war das Einzige, ne? Also wirklich, die Zustände, das ist wirklich nicht auszuhalten. Deswegen gehen ja auch alle Lehrer spätestens mit 63 von so einer Schule oder sogar früher, ne?
Und wie, hast du auch mit jungen Kollegen noch Kontakt? So, ich sage jetzt mal jungen in Anführungsstrichen.
Habe ich ja, okay. Ja, genau. Gut, ich wollte nur sagen, was hat also dann das Schulamt beziehungsweise im Auftrag der Bezirksregierung entschieden? Man schickt uns doch mal Gutachter vorbei, also Inspektoren, ne? Es gibt ja so eine Analyse, die nennt sich Qualitätsanalyse, wobei der Name irreführend ist, weil keine Qualitätsanalyse gemacht wird. Ich sage das gleich nochmal. So, dann kommen die Inspektoren und geben vor, wir schauen uns die Schule an in allen möglichen Kriterien, es gibt weit über 100 Kriterien, und stellen dann ein Gutachten her, das etwas über die Schule aussagt. Fällt ein Gutachten schlecht aus, muss das Schulamt helfen. Es muss. Personell und strukturell und wie auch immer. So, das bedeutet, wenn jetzt klar ist, der Schule kann und soll nicht geholfen werden, da müssen die Inspektoren so instruiert werden, dass nichts Schlechtes rauskommen darf. Ne? Und genau das ist bei uns passiert. Wir wurden vorher angeleitet, bitte, wir müssen uns auf diesen Besuch vorbereiten. Bereiten Sie, es gab viele Monate Zeit, alles für diesen Tag so vor, dass es scheinbar gut ist. Ne? Da werden dann falsche Dokumente irgendwie erstellt. Du musst ja, also bei der Sonderpädagogen mussten ja tausende Berichte schreiben, was ja kein Lehrer machen kann. Ne? Du musst ja individuelle Programme erstellen. Ne? Und das ist für Autisten oder für Mutisten und so weiter, ist das ja unterschiedlich, was sie brauchen. Ne? Hatten wir alles nicht. Es gab nicht einen Ordner davon. Ne? Aber es wurde dann irgendwie aus Netzwerken etwas reingestellt, was aber gar nicht existierte. Ne? Das heißt, alles eine komplette Lüge. Und wenn also interviewt wurde mit Schülern oder so, dann sucht man sich halt Schüler aus, die mit den Inspektoren so sprechen, wie sie es haben wollen. Ne? Das kannst du alles instruieren. Ne? Also das alles ist in dieser Hinsicht passiert. So, und natürlich gehen diese Inspektoren auch durch alle Schulklassen und sehen doch, es ist kein Sonderpädagoge da. Ne? Also kompletter Mangel hoch 3. Sie haben auch die Aufschrift an den WCs gesehen, kompletter Vandalismus und so weiter. So, und am Ende haben sie als Gutachten geschrieben, alles in Ordnung. Alles in Ordnung. So, jetzt muss man sich überlegen, es gab eine Abschlusssitzung und das ganze Kollegium war entsetzt. Wie können die jetzt behaupten, nachdem die alle Missstände eigentlich gesehen haben und überprüft haben, dass die Note müsste eigentlich ungenügend sein, ne? Nein, aber es ist dann völlig klar geworden, es war ja die Dezernentin dabei, also die, die über allem steht, für uns, für die Schulen. Und die hat ganz klar signalisiert, wer hier ein falsches Wort sagt, kriegt Probleme. Der kriegt Probleme, ne? Und die Rektoren wurden entsprechend früher ja schon so eingestellt. Wollt ihr eure Stelle behalten oder nicht, ne? Und du hast bei jedem gemerkt, dass so ein Druck aufgebaut wurde, dass jeder für sich gedacht hat, ich halte meine Schnauze. Und das ist eben halt die ganz große Strategie, durch Druck und durch Lügen das System trotzdem so laufen zu lassen, ne? Ohne was zu ändern. Ne? Wahnsinn.
Ja, das ist so, wenn man das hört, ist das ein einziges Trauerspiel, eine einzige Katastrophe. Frage ist natürlich, die sich dann stellt, für mich zweigeteilt. Erstmal, wieso macht die Elternschaft das mit und geht nie auf die Barrikaden? Und zweitens, viel wichtiger, wie kann man das lösen? Kann man das überhaupt noch lösen? Das ist ja eine riesen Bandbreite an Problemen und Schwierigkeiten, die sich da auftut. Und das ist eine Mammutaufgabe. Wie will man das in den Griff kriegen? Kann man das überhaupt noch in den Griff kriegen?
Man kann vieles erreichen, wenn man etwas angeht, was von den Kultusministern blockiert wird. Deswegen habe ich ja auch den Blog genannt, Contra dem Ministerium, ne? Weil es ist vieles möglich, nicht nur, dass die Lügen abgestellt werden müssen. Also es ist ja bekannt, dass das Lehramt mit einem Studium beginnt, das in der Regel 5, 6 Jahre dauert. Und es ist auch bekannt, dass das der Schwachsinn hoch 3 ist, wenn du in Mathematik dich mit Rechnungen auseinandersetzen musst, die also Quantenphysiker brauchen, ja? Wenn du Biologie studierst, die eigentlich für Mediziner sind, oder wenn du Sachen machst, die völlig komplett am Ziel vorbei sind. So, und deswegen steigen 40% aller Lehramtsanwärter im Studium aus. Die steigen einfach aus, weil sie merken, ich bin hier komplett fehl am Platz. Die könnten ja alle in die Schulen rein, wenn etwas Vernünftiges gemacht wird. Ne?
Heißt so, also, die Studieninhalte müssen geändert werden.
Komplett. Sogar ist es so, das ist auch eigentlich jedem bekannt, dürfte es überhaupt kein Studium für Lehrer in diesem Sinne geben, sondern es wird von vielen wirklich fachlich fundierten Verbänden gefordert, dass eine duale Ausbildung sein muss. Das heißt also, direkt von Tag 1 an mit Praxis in die Schule und nebenbei eben halt in Seminaren eben halt das Fachliche, ne? Und das wird ja auch in Finnland zum Beispiel so gemacht, ne? Weil sich das bewährt, ne? Und also das, was jetzt in den Studieninhalten ist für Lehramtsanwärter, das ist ja nur zu 10% kannst du das gebrauchen für den Schulbereich.
Aber ist das Bildungssystem nicht sowieso antiquiert in den ganzen...
Sowieso, richtig, ja. Ja. Ja.
Müsste auch total...
Genau, weil du ja im Studium eine Verkopfung hast, die ja mit der Praxis nichts zu tun hat, ne? Und das ist eben halt, und wenn das Referendariat dann ansteht, da wo die Praxis ja im Vordergrund steht, das dauert ja 1,5 Jahre, da wird dir dann abverlangt, dass du in 1,5 Jahren das bewältigen musst, was eigentlich 5 Jahre dauern würde. So, und deswegen, einfach mal die Zahl für Nordrhein-Westfalen, pro Jahr steigen im Referendariat, das heißt, die sind ja schon fast am Ende, ne? Steigen pro Jahr 500 Referendare aus. Das bedeutet, bundesweit sind das auch wieder Tausende, mehrere Tausend. Die ganz genauen Zahlen erfährt man sowieso nicht. Das bedeutet, also das ganze System, also Studium und Referendariat, das ist einfach nicht mehr so haltbar, ne?
Das ist das Lehrerausbildungssystem. Richtig, genau. So, und dann kommen natürlich die Situationen in den Schulen vor Ort dazu. Ja. Die ja auch nicht gerade Honigschlecken sind, um das mal ganz vorsichtig auszudrücken, für die alle Betroffenen, sowohl für die Schüler als auch für die Lehrer, das muss man immer wieder unterstreichen. Ich glaube auch, ich meine gut, dass diese Frage und Problematik bei der Ausbildung, sprich Studium, sprich Referendariat, ist die eine Sache, aber für mich, ich bin jetzt etliche Jahre aus dem Dienst, ist eigentlich viel schwerwiegender und problematischer die Situation in den Schulen.
Ja.
Und wir haben ja jetzt im Laufe dieses Gesprächs erfahren, das ist eine finanzielle Frage. Das ist fast immer und ausschließlich eine finanzielle Frage. Und eine Frage des Wollens, eine Frage der Durchlässigkeit an Informationen, eine Frage, wie weit man bescheidene, um das mal ganz vorsichtig auszudrücken, bescheidene Situationen zugleistert, verschweigt oder wie auch immer schönredet. Und das sind so Dinge, die meiner Meinung nach noch gravierender sind, wo man viel eher ansetzen kann. Ich kann mir gut vorstellen, wenn sich die Situation in den, ich nenne die mal Lehranstalten, in den Schulen deutlich ändert, zum Positiven ändert, dass dann auch viel mehr Abiturienten unter Umständen damit liebäugeln, in den Schuldienst zu gehen.
Ja. Ne? Ja.
Also ein ganz großes, vielschichtiges Problem, das wir ganz bestimmt nicht lösen können in unserem Gespräch. aber trotzdem ist das ja erstmal, ja. Also ich gehe jetzt aus dem Gespräch raus. Was tun? Mit viel Ratlosigkeit,
ja. Diese Reform, wenn man jetzt eine duale Ausbildung tatsächlich mal umsetzen würde,
ja, das wäre wichtig. Ja.
Dann hättest du von heute auf morgen 250 Millionen mehr Personal in den Schulen. 250 Millionen. Das ist die Zahl der Studenten fürs Lehramt.
Du hast vorhin diesen Begriff Verkopfung genannt. Ja. Das ist eigentlich in jedem Ausbildungsberuf so.
Ja.
Wenn der praktische Bezug, die praktische Möglichkeit zu üben, möglichst auch jeden Tag, vorne, ne, in erster Linie Praxis.
Ja.
Die theoretische Grundausbildung muss sein, die Grundlagen müssen sein, überhaupt gar keine Frage. Aber viel wichtiger, ich glaube, gerade im Lehrerberuf ist der Bezug zur Praxis, weil viele dann auch mit so Idealvorstellungen aus dem Studium kommen und dann mit der manchmal etwas nicht ganz so schönen Realität konfrontiert werden. Also ein ganz großes Problem.
Ja,
liebe Politiker, packt's an.
Aber bist du denn auch im Austausch dann mit Politikern?
Bisher nicht.
Okay. Ja, ich stelle mir das alles sehr, sehr schwierig vor. Also die Wunschvorstellung wäre die nächsten Jahre Reformen anpacken. Wie lange dauern solche Prozesse dann in der Regel, bis das wirklich mal könnte man eigentlich sehr schnell hinbekommen.
Ja, ich meine, das ist ja vielfach eben halt auch Ländersache, ne? Das ist ja keine bundesweite Entscheidung dann.
Ist das nicht auch doof, dieses System eigentlich?
Ja, es wird kritisiert, dass es so ist.
Ja. Eure Meinung dazu, ihr seid jetzt beide
Lehrer. Ich bin da auch so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite fände ich es gut, eine bundeseinheitliche Regelung zu treffen, allein schon auch aus Ausbildungsgründen. Es kann doch nicht sein, dass Abiturbescheinigungen aus den unterschiedlichsten Bundesländern ganz weit auseinanderdriften. Man sagt ja, es gibt so einige Länder, zum Beispiel Bayern, Sachsen, Baden-Württemberg, wo man davon ausgeht, dass die Leute, die da Abitur machen, auch wirklich studiengeeignet sind. Es gibt andere Bundesländer, die ich jetzt sicherlich nicht nennen werde, wo man genau weiß, das Abitur hat nicht das Niveau zum Beispiel von Bayern oder Sachsen oder Baden-Württemberg. Ja. Und wenn man das angleichen könnte, würde man allen Beteiligten einen riesen Bärendienst, nicht einen Bärendienst, sondern einen guten Dienst erweisen. Dann auch so Sachen, wie ich das mal gelesen habe, dass an Universitäten beispielsweise Fach Mathematik, da muss man, weil dann ja auch Studienanfänger aus den verschiedensten Bundesländern kommen, sogenannte Vorsemester durchführen, um die Leute auf ein gleiches Wissensniveau zu bringen zu Beginn eines Studiums, weil die aus den unterschiedlichsten Ländern kommen. Das sind meiner Meinung nach Dinge, die nicht passen, die nicht passieren dürfen. Und wenn man da ansetzt, aber es gibt tausende von Punkten, wo man sagen muss, da müssen wir was tun.
Es ist schlimm, wenn man weiß, dass auch die Bewertungen nicht mehr wie früher sind, verlässlich also, ne? Also ich kenne genug Fälle, wo einfach Schüler anders bewertet werden, damit sie durchgeschoben werden, damit man sie los wird, ne? Also das gab es früher alles nicht. Da war es sehr verlässlich, dass eine Note etwas aussagte über die Leistungsfähigkeit.
Ne? Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einer Lehrerin, auch an einer Realschule. Und die hat mir erzählt, das ist den Schülern mittlerweile egal, welche Note die haben. Genau, weil die sagen, ich werde Social Media Star, wozu brauche ich eine Ausbildung?
Ja, genau. Das hat wirklich damit zu tun, dass der Respekt vor Schule quasi vernichtet wurde, ne? Dadurch, dass man Regeln, die vorher möglich waren, nicht mehr durchsetzen kann. Ja.
Ja, aber wo soll das denn, also das verstehe ich nicht. Also wo soll das denn hinführen? Weil wir brauchen ja immer einen Indikator, ob wir gut sind oder nicht. So ist nun mal das Leben aufgebaut. Wird es ja demnächst gar keine Ausbildungsberufe mehr geben, weil jeder sagt, das ist mir doch egal, dann gehe ich halt nicht arbeiten, dann
nicht nur nicht nur keine Ausbildungsberufe, das fängt ja eigentlich damit an, mit Leistungswillen, Leistung fordern natürlich. Ich erinnere mich daran, in meiner letzten Grundschule hatten wir einen Spruch, fördern und fordern. Beides wunderbar, das ist richtig gut, das haben wir an der Schule auch wirklich da praktiziert und ich gehe davon aus, dass das auch noch weiter so geht, aber in vielen Bereichen ist Fördern hört sich gut an. Wir haben gesagt, dazu fehlt an ganz vielen Stellen sämtliche Voraussetzungen. Ja. Fordern, ja, tun wir das auch noch?
Darf ich auch noch mal etwas einwerfen? Das, was auch falsch gelaufen ist und das, was auch Frau Prien als Bundesbildungsministerin anstoßen könnte, aber nicht tut, ist, dass in vielen Bundesländern, vorweg Nordrhein-Westfalen, abgeschafft hat, das Sozialverhalten und das Leistungsverhalten zu bewerten. Es stand früher ganz klar drauf, Einsatzfähigkeit oder Einsatzbereitschaft gut oder befriedigend oder mangelhaft, ne? Ja gut, mangelhaft hat man sich nicht getraut, obwohl es eigentlich auch sinnvoll wäre. Ja, aber eben halt auch Fähigkeiten, mit anderen zusammenzuarbeiten und so weiter und so fort. So, und Fehlstunden, warum werden die verschwiegen? Es gibt keinen Grund dafür, ne? Macht man aber. Also das sind alles Dinge, die führen da...
Wie, Moment, Fehlstunden werden nicht auf dem Zeugnis angegeben?
Also mindestens nicht in den 10. Klassen. Da sind keine Fehlstunden drauf.
Aus Angst, dass derjenige dann...
Absolut. Ja.
So, ist das gut, ne? Das ist gut.
Und wie will ich,
ist ja besser als jede Comedy-Show.
Wie will ich von einem Schülerklientel erwarten, dass sie das, was später in einem Betrieb gefordert wird, dann auch zeigen, ne? Und ich sage jetzt mal so, zum Beispiel wurden, also es gab eine IHK, also von der Handelskammer, eine Umfrage bei 15.000 Betrieben, und die absolute Mehrheit ist schockiert, was die Bewerber nicht mehr mitbringen, ne? Nicht mehr an Grundkompetenzen wie Rechnen, Lesen, Schreiben und eben halt das andere, was Zuverlässigkeit betrifft. Es gibt echt einen Einbruch, der begründet ist, ne? Durch falsche Entscheidungen in der Schulpolitik. Ne?
Tja, das Thema Schulpolitik. Wahrscheinlich die unendliche Geschichte. Wir könnten noch Stunden.
Ja, also weiter. Das wollte ich gerade sagen. Also wir werden dich bestimmt noch mal irgendwann einladen, weil das...
Können wir gerne machen.
Weil das war wirklich sehr informativ, und ich bin, wahrscheinlich der eine oder andere Hörer auch, ja, schockiert jetzt, nicht, ist vielleicht ein zu krasses Wort, aber habe vieles mitgenommen. Wusste gar nicht, dass es dann doch so aussieht an Deutschlands Schulen.
Also ich sage mal so, es ist absolut schockierend, wenn man zum Beispiel die WAZ vor einer Woche gelesen hat. Die wusste zu schreiben, dass im Augenblick 1200 Schulleitungen entweder nur unterbesetzt oder nicht besetzt sind. Ja. 1200. Ja. Und das kann man sich nicht vorstellen, wenn eine Schule keine Schulleitung hat.
Bundesweit?
Nur in
Nordrhein-Westfalen.
Nur in NRW. Nur da. 1200 Schulen.
Quer durch alle Schulformen, wobei der Primarbereich, also Grundschule, da deutlich an der Spitze liegt, ne? An der negativen Spitze.
Ja. Das ist wirklich eine Art Bankrott, ne? Muss man nicht, kann man nicht anders sagen. Ne?
Gut, lieber Thomas, lieber Tim, ich sage erstmal herzlichen Dank.
Dankeschön, ja, für das Gespräch.
Danke für die Einladung.
Und Tim hat das ja gerade schon angedroht.
Wir
kommen bestimmt nochmal auf dich zu. Ja, erstmal alles Gute, und trotzdem, auch wenn das jetzt nicht unbedingt alles nur positiv war,
was wir gehört haben. Vielleicht nochmal ganz wichtig für uns alle, wo kann man dich jetzt überall finden? Also du hast einen Blog und Bücher hattest du ja auch geschrieben, da kannst du ja nochmal eben kurz Werbung machen in eigener Sache, wenn du magst.
Ja, also ich sag mal so, das Wichtigste ist halt der Blog, da stößt man ja auch auf alles Mögliche, contra-dem-ministerium.de.
Das, und da kann man dir auch eine E-Mail zum Beispiel schreiben.
Ja, um dann geht, jetzt kein, vielleicht. Kein Thema.
Super. Okay. Ja, herzlichen Dank.
Dankeschön.
Und
ich danke auch.
Dann bis zum nächsten Mal.
Danke. Okay, alles klar. Bis dann.